Herzlich willkommen zur 521. Folge des Sneakpods. Wir sind auf der Flucht in einem Fahrzeug. Unser Fahrer ist Robert Krüger.
Achso, sorry, ich höre nichts. Ich hatte Kopfhörer. Und,
Oh ja, ah, sehr gut, ja.
Ich habe tatsächlich Kopfhörer. Also
ja. Ich war jetzt gerade so, stimmt die Verbindung nicht? Ist irgendwas kaputt?
Ja, und der Typ, der mich nicht ernst nehmen will da drüben, das ist Stefan Esper.
Howdy!
Oh, das war deine Jamie Foxx.
Ich wusste nicht, wen du meinst. John Hamm ist ja genauso.
Ja, der verteidigt ihn ja noch ein bisschen, aber da kommen wir gleich zu.
Ja. Genau, wir haben den Film Baby Driver gesehen. Worum ging's?
Ja, bevor ich mich dazu äußere, ein Satz vorneweg zu Kevin Spacey, der auch in diesem Film auftaucht und der ja nun bekanntermaßen oder dem vorgeworfen wird, ich weiß nicht, ob das jetzt, wo man da jetzt aktuell in der Ermittlung ist, aber ich glaube, es ist relativ sicher, sich da sexuellen Belästigungen mehrfachen Ausmaßes schuldig gemacht zu haben. Er ist in diesem Film drin, es ist kein... ist nicht die Hauptrolle. Insofern, wir sind uns dessen bewusst, dass das problematisch ist, aber wir wollen jetzt mal versuchen, das für heute und diese Diskussion mal außen vor zu lassen und den Film als Film zu bewerten und Kevin Spacey hier nicht über die Maßen in den Vordergrund zu rücken. Das nur vorneweg. So, Baby Driver, ein Film von Edgar Wright, den kennen wir natürlich von seinen anderen Filmen, der Cornetto-Trilogie von allen voran, also sprich Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Und insofern hat man eine gewisse Erwartung, was ein Edgar Wright-Film so macht. Natürlich auch Scott Pilgrim nicht zu vergessen, hat er auch gemacht. Scott Pilgrim vs. The World. Und hier haben wir jetzt einen Film über eine Figur namens Baby, gespielt von Ansel Elgort, der Name Baby passt schon irgendwie, er ist so ein bisschen ein Babyface gegen die anderen Kollegen, die alle schwere Gangster sind in dem Film. Und er sieht so ein bisschen harmlos und jugendlich aus. Er hat seit frühester Jugend einen Tinnitus aufgrund eines Autounfalls. Und um diesen Tinnitus zu betäuben, hört er die ganze Zeit mit seinen Kopfhörern Musik. Und er ist ein begnadeter Autofahrer und aufgrund gewisser Verhältnisse steht er in der Schuld der Figur, die von Kevin Spacey gespielt wird und muss sich demzufolge als Fluchtwagenfahrer für die diversen Raubzüge, die diese Kevin Spacey-Figur mit anderen Teams, er stellt immer so Teams zusammen mit unterschiedlichen Gangstern, die dann unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben, meistens werden Banken überfallen oder Geldtransporter oder sowas in der Art. Und wie das dann so ist, im Laufe eines solchen Überfalls braucht man am Schluss einen Fluchtwagen, mit dem man abhaut. Und der Fluchtwagenfahrer ist eben unsere Titelfigur, Baby. Und das macht er ganz fantastisch. Und wie er da so seine Schuld abträgt und wie das ihn hin und wieder mal in gewisse Konflikte mit den anderen Gangstern, die ihn nicht so richtig ernst nehmen wollen, bringt, das erzählt uns dann dieser Film.
Genau. Du hattest den irgendwie Anfang der Woche schon geschaut und mir dann eine kurze Nachricht geschrieben, ich soll den unbedingt auch schauen und ich bin sehr froh,
dass du das gemacht hast.
Dass du mir den empfohlen hast und dass ich ihn dann noch geschaut habe. Ich meine mich an einen Trailer erinnern zu können, wo der sehr, sehr durchschnittlich wirkt und sehr schon fast quatschig. Wobei der jetzt auf mich überhaupt nicht komisch wirkte. Also ich habe auch irgendwo gelesen, dass es als Komödie, Action-Komödie eingegroovt ist, aber ich hatte jetzt nicht so viel zum Wegschmeißlachen.
Er ist nicht klamauk-komisch, das stimmt schon, aber so ein bisschen Humor hat er schon irgendwie, oder?
Ja, es sind so ein paar Szenen, die so wo man so.
Okay. Ja, genau so.
Ja, so.
Bottom.
Haha. Ja, genau. Genau so, ja.
Ja.
Aber dafür sehen wir trotzdem, wir sehen einen toll choreografierten Actionfilm. Mit einer vernünftigen Geschichte.
Ja, würdest du sagen, vernünftige Geschichte?
Also, man darf halt, oder mir ging es am Anfang so, wo ich dachte so, Alter, das ist aber jetzt auch ein Logikloch, wo ich eine Wildschweinherde durchtreiben kann und an der Stelle, das passt ja auch überhaupt nicht zusammen und wie die Person darauf reagiert, ach komm, egal, ich gucke einen Actionfilm, das ist mir egal, ich will coole Szenen sehen, da hatte er mich natürlich auf der Actionseite und auf der ästhetischen Seite hatte er mich da an der Stelle schon und ich habe mir gedacht, das ist mir jetzt egal, was da kommt, welche Stelle vielleicht übertrieben ist, welche Stelle vielleicht logisch nicht passt, ich habe jetzt Bock auf den Actionfilm und genau das habe ich bekommen und das war sehr schön.
Ja, also ich würde auch sagen, die Love Story, die da drin ist und speziell die Dame seines, also ihr, sein Love Interest sozusagen, die ist, wie sagt man im Englischen, underwritten. Also die Figur ist einfach unterentwickelt und nicht richtig geschrieben, also jetzt im Sinne von Scriptwriting.
Unterentwickelt ist natürlich besonders lustig, wenn man weiß, dass die anderen ihn immer für unterentwickelt halten.
Ja, nein, ich meine jetzt skripttechnisch unterentwickelt. Insofern, diese ganze Love Story ist so, ja, die klebt da so dran. Die ist zwar zuckersüß, das muss man sagen. Also die Geschichte und wie die beiden
sie
dann da so
süß.
Bonnie und Clyde mäßig und dann da wird natürlich auch auf ganz viele Filme angespielt. Das ist ja bei Edgar Wright auch absolut zu erwarten gewesen, dass da ganz viele Filme einfach so, was die Autofahrszenen angeht, jetzt haben wir ihn natürlich, ist er Fluchtwagenfahrer, das heißt, es wird viel Auto gefahren, es wird sehr actionreich Auto gefahren, das ist toll geschnitten und French Connection, Drive, Bullet, solche Filme, nicht Drive, Driver heißt er so, ich weiß jetzt gerade nicht, also jedenfalls, da gucken solche Filme durch. Und dann hast du eben True Romance und Bonnie and Clyde und solche Sachen für diese Love Story. Also es wird viel so in der Luft gehalten, was so Filmzitate und so Feeling-Anspielungen und sowas angeht. Und was halt eine primäre Sache ist, die Tatsache, dass er halt immer Musik hören muss, um seinen Tinnitus da zu betäuben, benutzt dieser Film, benutzt der Regisseur Edgar Wright, um den ganzen Film im Grunde auf den Soundtrack, den er die ganze Zeit hört, um auf das, was in seinen Ohren stattfindet, ist der Film-Soundtrack und das, auf den ganzen Soundtrack wird der Film getrimmt, geschnitten, alles folgt diesem Takt. Und
jede so einzelne Szene ist im Rhythmus geschnitten.
Ja, und das geht von den Action-Szenen, also wenn die Autoverfolgungen sind, aber auch so diese Szene gleich nach der Eröffnung, also in der Eröffnungssequenz, wird eine Bank überfallen, dann gibt es eine Autoverfolgungsjagd und danach geht er Kaffee holen. Und diese Szene mit dem Kaffee holen, das ist so das erste Mal, wenn der Film nach der Eröffnungs-Action so ein bisschen runterkommt, das ist so gut gemacht.
Das ist so toll! Es spielt ein Lied und natürlich ist das auf Beat geschnitten, nicht sehr schnell, aber trotzdem den Rhythmus treffend. Aber im Hintergrund und im Vordergrund laufen immer als Spray oder Poster oder sonst irgendwas Wörter aus dem Lied passend synchron durchs Bild.
Ja, oder wenn er
so
dann an der Stelle, wo die Trompete kommt,
ja,
tut er ganz kurz so in die Luft trompeten und im Hintergrund ist tatsächlich eine Trompete im
Trompetengeschäft.
Schaufenster.
Ja, genau.
Genau, im Trompetengeschäft und passt quasi so vom Blick her. Und das Ganze geht die ganze Szene lang, er kauft den Kaffee, er geht zurück und am Schluss, da ist noch ein Polizeiauto, was irgendwie durch die Szene fährt und das endet mit dem Beat quasi so, dass er geht in die Tür rein, die Glastür fällt hinter ihm zu und genau in dem Augenblick, wo die Glastür zufällt, reflektiert sich nochmal das Polizeiauto, das wir nicht sehen, in der Glastür.
Mhm.
Quasi durch den unsichtbaren Kameramann durch sozusagen nach hinten. Und das genau auf den Beat und dann die Schwarzblende, das ist bis in die kleinsten Details so unglaublich cineastisch gemacht. Bilder, Musik, Schauspiel, Tanzen und wie alles miteinander verschmilzt. Das ist La La Land mit Autos gewesen. Also,
naja.
Doch, also ich war wirklich begeistert. Also nach diesen Eröffnungs 20, 30 Minuten dachte ich, das wird ein 10-Punkte-Film, das wird mega. Dann fällt die Story so ein bisschen in sich zusammen, so ein kleines bisschen, also nicht wirklich in sich zusammen, aber es fällt dann so ein bisschen ab und gegen Ende nimmt das nochmal Fahrt auf und wie gesagt, diese Love Story, die nicht so ganz zu Ende gedacht ist, beziehungsweise diese Figur.
Also seine Love Story, wenn wir ehrlich sind, ist halt nicht mit der Frau, sondern mit dem Auto. Und dann ist es ganz cool.
Mit welchem Auto? Autos sind ihm doch egal. Dann nimmt er doch immer gerade das nächstbeste, was er
ja, so hat. Ja, aber mit Autofahren, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube schon, dass er irgendwie ernsthaft in sie verliebt ist, aber...
Ja, aber der Film möchte uns das nicht zeigen. Der Film möchte uns schöne Autos zeigen.
Der Film zeigt uns vor allen Dingen eine Frauenfigur, die total leer ist. Also, die existiert ja nur in diesem Diner, um immer ihn anzuschmachten, wenn er kommt. Und sonst hat die nichts, ist die nichts, ist die hohl irgendwie hinterher.
Ja.
Und das ist halt sehr unterentwickelt, was die Story angeht, also was das Skript angeht von dieser Figur einfach. Aber ja, wahrscheinlich ist das auch das ist halt so ein Abziehbild, was da an der Wand hängt, so ein Sehnsuchtsmoment für ihn, wo das für ihn drauf zulaufen möchte. Gut. Ja. Von daher auch die Nebenrollen. Klar, Kevin Spacey, wenn ich jetzt gewohnt gut sage, dann stürmen jetzt wieder alle auf mich ein, dass man das nicht mehr darf, aber wie auch immer, er spielt es halt gut. Ja, das ist halt.
Sag nicht gut, sag einfach Kevin Spacey gewohnt.
Ja, ist Kevin Spacey, wie man Kevin Spacey kennt. Ja. Dann haben wir Jamie Foxx als einer, so ein sehr überdrehter Gangster, sehr gewalttätig, sehr böse.
Aber so.
Aber halt auch also, mit so einem Augenzwinkern.
Ja, ich habe ihn lange nicht mehr so überzeugend gesehen. Also dieses harte, ernste, doch irgendwie leicht ironische, ich fand das so toll gespielt. Es kann, vielleicht liegt es daran, dass ich ihn zum ersten Mal seit langer Zeit oder zum ersten Mal bewusst vielleicht auch im O-Ton gehört habe, aber ich fand ihn richtig toll. Also die Rolle, wie sie angelegt war, hat mir irgendwie gefallen, auch wenn sie irgendwie eklig ist, und wie er sie gespielt hat, das mochte ich total. Also war ich richtig gut.
Ja, ganz genau. Und dann John Hamm als einer der anderen wichtigen Gangster.
Das ist ja einer der ganz wenigen Schauspieler. Ich erkenne ja grundsätzlich keine Schauspieler. Okay, James Fox habe ich erkannt und Kevin Spacey auch. Aber John Hamm war ich so stolz, dass ich den erkannt habe, obwohl der was anderes anhatte als bei Mad Men. Aber,
ja.
Und also er war komplett anders als bei Mad Men. Gut, er hat die Haare geschleimt gehabt, aber das war auch alles. Fand ich sehr überzeugend.
Ja, ups, sorry, ich habe hier gerade versehentlich mit dem Ellbogen, warte mal, mein Laserdrucker hat versucht, mich anzugreifen.
Oh, die Sau.
Vielleicht, weil ich ihn mit dem Ellbogen provoziert habe.
Naja, du wieder.
Ja, nee, also John Hamms Figur auch toll gemacht, ist so einer dieser Gangster, die auch so ein knallharter Typ sind, aber ein Stück weit Baby doch noch so für das respektieren, was er macht und was er kann. Da gibt es ja noch andere in der Gruppe, die da deutlichere Ablehnung zeigen. Und Jamie Foxx ist auch einer von denen, die so immer auf der Kante wandern. Und ja, also ich fand diese Gangster-Geschichte mit Kevin Spacey als demjenigen, der da im schicken Anzug im Hintergrund die Strippen zieht und plant und vorgibt, was gemacht werden soll. Und dann so die anderen Gangster, die so die Bösen, sich die Hände schmutzig machen, sagt man, glaube ich, machen müssen. Und dann Baby dazwischen, der irgendwie mit seinen Kopfhörern so ein bisschen einfach da so wirkt, als wenn er da gar nicht so richtig reingehört, aber eben dann, wenn er ein Lenkrad in den Händen hat, einfach wahnsinnig gut performt. Dann aber auch diese Witzmomente und dieses Ganze mit der Musik, dass du dann so Momente hast, wie diese eine Szene, wo die nicht rechtzeitig aus dem Auto aussteigen. Und dann muss er den Song nochmal zurückspulen, weil das geht jetzt auf dem Beat nicht. Also er muss quasi, die sind zum falschen Moment ausgestiegen und dann so, nee, sitzen bleiben, ich spule zurück, fängt den Song nochmal von vorne an.
Ja.
Und dann halt auch so
im Soundtrack passiert das halt genauso.
Bitte? Nochmal.
Im Soundtrack, also für uns passiert das ja genauso.
Ja, genau, klar. Das ist also halt so wir hören genau die Musik,
geht so los, wie es zurück, okay, nochmal.
Genau, und dann so auch die Musikauswahl, was da gewählt wurde. Nicht jetzt so Hits, wo man jeden Einzelnen kennt, sondern auch manchmal so ein bisschen leicht abseitigere Sachen, wo man vielleicht jetzt noch nicht alles perfekt kennt, aber dann halt auch so ein Barry White-Stück an der Stelle, wo es gerade mega spannend ist, wo Leute gerade mit dem Tode bedroht werden und dann möglicherweise auch sterben oder nicht. Und dann hast du so ein Barry White, so ein Love Song-Ding mit drauf und immer wieder diese Momente auch, wenn sie sich mit ihm den Kopfhörer teilen und wissen wollen, was er da gerade hört, wenn sie jetzt nicht im Auto sitzen und es laut läuft, dann haben wir auch so diese Momente von, er nimmt den Kopfhörer raus, dann hört man den Sound so, dieses Blecherne, was man so mitkriegt, wenn ein Kopfhörer aus dem Ohr raus ist und in der Nähe ist und man hört so ein bisschen, was da so rauskommt, aber es fehlt komplett der Bass und dann steckt der andere sich den ins Ohr und dann, boom, ist es wieder da. Das ist einfach so, da ist so viel Liebe zur Musik drin und das wird aber mit den Bildern auch so transportiert und getragen. Sehr cineastisch, sehr, sehr bildgewaltig und toll.
Ja, nee, auf jeden Fall. Eine Stelle, die mir dann in Erinnerung ist, da irgendwann fliegen immer die Kopfhörer weg und dann hört man seinen Tinnitus. Und da ging es mir so, ich habe das überhaupt nicht gerafft, weil ganz viele Hintergrundgeräusche da sind. Also es ist das normale Straßenleben, Straßenlärm, vielleicht Schießerei oder Autos oder sonst irgendwas. Aber man hat dieses Pfeifen und ich habe mir erstmal auf die Ohren gedrückt und so, hä, hast du jetzt ein Pfeifen? Wieso hast du denn? Also manchmal hat man das, also mir geht es jedenfalls so irgendwie, wenn der Kreislauf ein bisschen durchdreht oder so, dass man mal irgendwie für 3 Sekunden so ein Pfeifen hat und dann ist wieder weg. Ich dachte, was pfeift das denn jetzt so? Das kann ja wohl nicht. Und dann halte ich mir die Ohren zu und dann ist halt weg so. Ach nee, die Musik ist ja weg. Der hört es. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Also das fand ich an der Stelle, fand ich so toll, dass sie das eben dann so konsequent auch eingebaut haben, dass wir, wenn der Soundtrack nicht da ist, das Pfeifen da ist. Das ist echt cool.
Der Film beginnt auch so. Also gleich am Anfang beginnt dieses Tinnitus-Pfeifen noch über dem Studio-Logo. Und wir sehen dann, glaube ich, am Anfang, ja, ich sagte ja vorhin, es beginnt mit dem Überfall auf die Bank, so als Intro-Szene. Mhm. Und das Auto fährt rein, die Kamera geht so vom Film, die vordere Alufelge und schwebt dann so hoch zur Beifahrertür und guckt rein, sodass wir den Fahrer sehen können. Und der fummelt sich dann die Kopfhörer in die Ohren oder hat die schon drin und startet den iPod. Und in dem Augenblick, wo die Musik losgeht, geht das Pfeifen weg. Mhm. Also das ist schon in den Opening Credits fängt das Pfeifen an, bevor das erste richtige Bild kommt.
Ja.
Ja.
Und es dauert, glaube ich, auch fast 5 Minuten, bis zum ersten Mal gesprochen wird.
Ist mir aufgefallen. Ja, richtig, ja.
Ich habe nämlich dann erst festgestellt, dass es bei mir noch auf Deutsch eingestellt war und nicht in OV. So, hä, wieso ist der denn in Deutsch? Und wieso merke ich das erst nach 5 Minuten? Ach so, sie haben noch nicht geredet. Ja gut, ist klar.
Ja, überhaupt ist Baby ja eine sehr wortkarge Figur. Also
ja, total.
Spricht ja nicht viel.
Ja. Eine Szene möchte ich noch mit dir besprechen. Diese eine Riesenschießerei in der Mitte des Films ungefähr.
Auf dem Parkplatz? Oder welche meinst du?
In diesem Warehouse.
Warehouse. Ah, ja, okay, ja, weiß Bescheid. Ja, ja auch Filmzitat, noch ein Löcher.
Filmzitate, ja, aber wie jeder Schuss ein Beat in der Musik ist, das fand ich, das ist die beste Szene aus dem Film. Also musikalisch. Das ist einfach so gut. Dieses, jeder Schuss ist ein Beat und die schießen dann auch alle so synchron und so aufeinander abgestimmt, was natürlich totaler Quatsch ist, vermutlich so eine wilde Schießerei. Aber ich finde, das wirkt so gut, also ist echt toll.
Ich hatte ein paar Interviews gehört, sowohl mit Edgar Wright als auch mit Ansel Elgort. Wie kann man denn Ansel Elgort heißen? Das klingt wie, ich weiß nicht, wie so eine Figur aus Mittelerde.
Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, die hat bestimmt Tolkien geschrieben.
Jedenfalls mit ihm und mit Kevin Spacey auch habe ich ein paar Interviews gehört zum Thema, wie das gemacht wurde. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass sie am Set in vielen Szenen, wenn klar war, dass sie nur von einer Seite gesehen werden oder so, haben sie so kleine Earpieces getragen und haben die Musik gehört. Und in so Szenen wie der Schießerei oder so, wo es egal ist, weil nicht gesprochen wird, haben sie sich auch über Lautsprecher einfach komplett laut abgespielt. Und Kevin Spacey hat dann in einem der Interviews auch gesagt, für ihn war das so, als ob er seine Szene nicht nur dialogisch spielen muss, sondern er muss sie dabei auch noch tanzen. Und ja, ja, insofern, die haben die Musik am Set gehört.
Genau. Ist auch schon irgendwie eine Form von Tanz, was die da gemacht haben.
Ja. Ja, deshalb sagte ich vorhin La La Land mit Autos. Ja. Auch diese Verfolgung mit dem, wo er sich dann unter diese roten Autos mischt und so. Also ich fand, das hatte einfach auch überall so peppige Ideen und war irgendwie cool gemacht so.
Ja.
Irgendwie schön.
Wirklich, also ganz toll. Ich musste den Film heute unterbrechen, weil zwischendrin irgendwie Training war und ich zu spät angefangen habe, den zu schauen. Hattest du auch den Eindruck, dass man als erstes eine Exposition gesehen hat? Ich habe das Gefühl, zwei Drittel von dem Film war Exposition. Weil, also irgendwie, ich habe, weiß ich nicht, eine Stunde bestimmt geschaut gehabt, bevor ich ins Training bin und dann quasi den Rest geguckt. Und ich hatte bis dahin noch nicht wirklich das Problem gefunden.
Ich habe ihn nicht unterbrochen, das heißt, ich habe da nicht so drauf geachtet, aber jetzt, wo du das sagst,
das ist halt der Teil mit der Vorerzählung sozusagen und Charaktere kennenlernen und so weiter, der ist schon wirklich lang, aber fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm oder so, sondern der ist so lang und das passt auch so.
Ja.
Also.
Ja, also das hat mich jetzt nicht gestört.
Nein. Gestört hat mich das auch nicht. Mir ist nur aufgefallen.
Okay.
Also, und ich mag es. Ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, dass ich das mag, wenn man in einem Film erstmal erklärt kriegt, wie es richtig laufen soll. Gerade bei solchen Filmen und nicht gleich schon das erste so, wir steigen ein, wenn der Gangster zum letzten Mal einen Deal macht. Sondern hier sehen wir ein, zwei funktionierende Überfälle, so wie es ablaufen soll. Natürlich geht ein bisschen was schief und natürlich bringt es auch irgendwie die Geschichte voran, aber ist halt nicht so, wir werden sofort reingeschmissen und es geht sofort schief, sondern nee, wir haben Zeit, uns anzugucken, wie das so ist, in die Welt uns einzuleben und dann geht es schief.
Ja, genau. Und wie gesagt, also nochmal auf diese musikalische Sache, das ist so durchdringend in diesem Film, dass es da bis dahin geht, dass er im Grunde das Zubereiten von einem Käsesandwich für seinen Stiefvater, auch das wird getanzt. Also, das ist einfach in dem Film durch und durch. Und es ist kein Musical, das muss man halt dazu sagen. Also, da wird jetzt nicht gesungen oder so, aber
genau, es gibt eine Stelle, wo er tanzt, eben wo er bei seinem Stiefvater ist und so euphorisch drüber ist von seiner neuen Freundin, aber auch da bewegt er sich nicht eben wie einer, der Tänze einstudiert hat, sondern einfach wie ein Mensch, der total euphorisch glücklich ist und nicht weiß, wohin mit seiner Bewegungsenergie oder mit seiner Energie und setzt die einfach in Bewegung um.
Genau, die aber zufällig zu der Musik passt, die in dem Film, in dem er die Hauptfigur ist, von der man aber nichts weiß, gerade, also ihr wisst, was ich meine.
Genau.
Das ist halt so das Fantastische an der Stelle. Also die Musik ist in dem Augenblick vielleicht in seinem Kopfhörer oder hat er den in dem Augenblick auf, ich glaube gar nicht mal unbedingt.
Mhm.
Aber für uns läuft die Musik halt und er macht dieses Sandwich und danst da so vor sich hin, weil er halt gut drauf ist und fröhlich ist, aber das Dancen passt halt wieder zu der Musik und zwar so auf den Punkt. Das ist echt toll gemacht. Ja, jetzt, wie gießen wir das in Punkte?
Ja, bei mir ist erst ein paar Stunden her. Ich bin echt so bei 9, 9,5. Also.
Ja, okay. Also,
ich bin ernsthaft kurz davor, den morgen direkt nochmal zu gucken.
Das ist sicherlich nicht verkehrt. Wahrscheinlich entdeckt man sogar noch Sachen.
Ja. Das ist ja ein bisschen schade, dass der nicht auf den diversen Verleihportalen schon kostenlos zu erhalten ist, sondern dass man ihn noch leihen muss. Das heißt, ich habe jetzt nur noch, weiß ich nicht, 36 Stunden oder so, um ihn nochmal zu gucken. Ich kann ihn nicht jetzt Ende der Woche nochmal gucken.
Ja, es ist ärgerlich, bei mir sind die auch schon abgelaufen. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ihn noch ein zweites Mal zu schauen, da bin ich aber zeitlich dann leider nicht so gekommen. Ich gebe ihm 9 Punkte. Wie gesagt, ich hatte so meine Probleme mit der Love Story Teil des Films. Nicht, weil ich sie nicht schön fand, sondern weil ich sie zu unterentwickelt fand, hatte ich vorhin gesagt. aber das täuscht, also das zieht den Film nicht so weit runter, dass ich ihn nicht trotzdem insgesamt einfach noch absolut großartig finden würde. Es ist ein Werk, das einfach sehr sich bewusst ist dessen, was man mit bewegten Bildern im Kino machen kann, wenn man genügend Arbeit da reinsteckt und dies bis ins letzte Bild, bis auf den letzten Frame und jeden Beat runterpoliert, was dann dabei rauskommen kann. Und das kriegt dieser Film unheimlich gut umgesetzt und transportiert. Und da suppt so eine Liebe fürs Kino aus jedem einzelnen Bild raus und das finde ich total toll.
Ja. Ne, bin ich ganz bei dir. Also, Baby Driver, Empfehlung gibt es im Moment bei iTunes und Amazon für 4,99.
Ja, in HD 4,99, genau, zu leihen und kaufen dann halt mehr.
17 Euro, das finde ich da ein bisschen zu teuer.
Ja, nee, wenn ihr das ausgebt, dann klickt ihr den Amazon-Link bei uns im Artikel und dann bestellt ihr euch die Blu-ray.
Sag ich jetzt mal so. Sagst du mal so, ja, war. Ja, sehr
gut. Das wird Zeit für uns jetzt Alkohol zu trinken.
Genau,
das Bietelmarke, Herr Giesbert.
Habe ich schon. Ist ja alles vorbereitet.
Alles vorbereitet, sehr gut. Kommen wir gleich noch zu. Was trinkst du?
Ich weiß noch nicht. Ich bin gerade auf dem Weg zur Bar. Ich nehme hier direkt hinter meinem Tresen quasi auf und habe auch die langen Kabel, die man jetzt im Hintergrund ein bisschen hört. Ich glaube, ich trinke B&B, wie letzte Woche auch schon. Habe ich letzte Woche B&B getrunken? Ich weiß es nicht. Jedenfalls trinke ich heute B&B. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Wermut, weil ich morgen Besuch kriege. Und da dann sicherlich etwas Wermut vorratig haben muss. Sonst hätte ich wahrscheinlich Martinez getrunken, wie die letzten Tage auch. Das ist einfach ein hervorragender Drink ist. Und ich habe gerade Antica Formula da mit ein bisschen Old Tom Gin. Ist einfach ein famoser Drink. In das Kino rein. Aber so wird es heute B&B, ich wollte jetzt Airbnb sagen, Brandy und Benediktin.
Sehr gut.
Nicht
zu nicht zu gleichen Teilen?
Nee.
Das machen wir nicht.
Und sowas
also, ich trinke
zwei,
Rotwein.
6 zu 3.
Oh. Und zwar aus Italien, ein Primitivo di Manduria, Vigneti del Salento von der Firma Zolla. Ein ziemlich guter Primitivo. Ich mag die Rebsorte sehr. Und das hier ist einer der wuchtigeren Vertreter. Also so richtig opulent. Der braucht ein bisschen Luft, das habe ich gemerkt.
Okay, das heißt, du hattest ihn schon zum Abendessen auf, oder?
Ich hatte ihn schon zum Abendessen auf. Das ist auch nicht die erste Flasche. Also nicht heute, aber so insgesamt. Wir hatten ein paar
davon. Dafür bist du noch ganz schön nüchtern.
Nee, heute habe ich mich zurückgehalten. Ich habe vorhin damit gekocht und dann haben wir es zum Essen gegessen und ist noch ein bisschen was da. Das trinke ich jetzt noch. Ich hatte das dem Wein schon bei den ersten Flaschen angemerkt. Wenn du ihn direkt aus der Flasche trinkst, haut er dich irgendwie um und ist nicht so. Also, du weißt, was ich.
Ich weiß genau, was du meinst, aber ja. Ich finde es trotzdem lustig, die Vorstellung. Pump, genau. Gluck, 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 angesetzt.
Nein, also wenn man ihn direkt trinkt sofort,
ja.
Dann ist das ist ja noch sehr eigenartig und der wird sehr viel besser, wenn er eine Stunde Luft kriegt.
Mhm.
Jetzt hat er hier schon 3, 4, 5 Stunden Luft und das soll ihm nicht zum Schaden gereichen.
Okay. Wenn du sagst, dass du den Wein zum Kochen verwendet hast, meinst du, öffne eine Flasche Wein und schütte sie ins Essen oder schütte sie in den Koch?
In diesem Fall habe ich ein wenig davon in das Essen geschüttet. Den Rest haben wir dann zum Essen getrunken. Und den ganz letzten Rest, den habe ich jetzt hier stehen.
Ach so. Ja, alles richtig gemacht, möchte ich sagen.
Ja, beim Kochen habe ich mich konzentriert und nicht getrunken. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht normalerweise tun würde, nur heute wollte ich mich zurückhalten.
Mhm. Ja, ich finde Wein oder Negroni trinken beim Kochen irgendwie auch immer eine sehr schöne Idee. Morgen werde ich wieder was zubereiten, wo man auch gut Negroni zu tanzen, trinken kann. Ich bin immer noch in dem Film aufgelöst. Trinken kann. Ich werde Pizza machen. Ich habe heute schon den Teig angesetzt und der geht jetzt gerade im Kühlschrank auf und ab.
Sehr gut. Hoffentlich ist da genug Platz, damit er seinen Schrittzähler voll kriegt.
Ja, ich hoff's. Damit er morgen auch ordentlich Kraft in den Beinen hat.
Sehr gut. Ja, nächstes Thema hast du hier gelistet.
Ja.
Irgendwie hast du Abstandssensoren in deinem Computer und darüber möchtest du uns erzählen.
Was?
Ultraschall-Abstandssensoren.
Oh, Schmerz. Okay, also, wir haben schon das ein oder andere Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir, wenn wir diesen Podcast hier produzieren, dann verwenden wir das Programm Reaper und da eine, wie heißt es denn, Modifikation oder
ja, das Plugin? Ist ein Skin und ein Mod und ein alles Mögliche.
Genau.
Eben diese Umarbeitung sozusagen.
Von Umarbeitung, Reaper. Genau. Ultraschall von
Stockmann.
Stockmann, genau. Und andere natürlich. Und da ist jetzt in der vergangenen Woche die Version 3.1 erschienen. Und die hat einige sehr schöne Features. Also mein Lieblingsfeature, was ich jetzt schon während der Sendung merke, sind vorbereitete Kapitelmarken. Das heißt, wir sprechen jede Sendung, bevor die Sendung losgeht, über was wir so in der Sendung sprechen wollen. Und dann kann man sich diese Kapitelmarken quasi oder diese Punkte schreibt man sich alle auf und kopiert sie einfach da rein und kann dann mit dem Knopf, mit einer Taste quasi einfach die nächste geplante Kapitelmarke einfügen. Also jetzt irgendwie eben habe ich die Kapitelmarke Ultraschall 3.1 ist da direkt eingefügt und die nächste wird Facebook sein. Und das ist einfach schon vorbereitet. Also allein das ist so grandios. Das finde ich richtig cool.
Das heißt, wenn ich sage, was ich dir jetzt noch erzählen wollte und ein völlig anderes Thema einschiebe, flippst du aus da drüben.
Weil nee, gar nicht. Dann drücke ich wie immer Steuerung M, tippe die nächste Kapitelmarke ein, das, was du jetzt noch, worüber wir gerade reden. Und danach drücke ich einfach wieder B oder was auch immer, was dann halt als reguläre geplante Kapitelmarke drin ist.
Ah, okay.
Also es funktioniert.
Nicht gedacht worden.
Genau, es funktioniert echt cool. Dann so Kleinigkeiten wie dieses Record-Dingens folgen. Das ging ja früher so, mal ging's nicht gefühlt. Und da gibt's jetzt halt einen dedizierten Knopf für, okay, also oben sind so die beiden Streifen jetzt bei uns, wenn wir jetzt Zeit aufnehmen oder drei, vier Streifen, wo einfach so ein Ausschlag ist, wo man sehen kann, wie laut die Person spricht.
Die Waveform von jedem einzelnen
Track. Genau, Waveform, genau. Jeder einzelne Track hat eine Waveform. Und da kann man einmal den vordersten Strich quasi verfolgen, dass man sieht, okay, da sind wir jetzt gerade und dann nehmen wir auf. Und dann kann man eben auch an der Stelle entsprechend die Kapitelmarken setzen und so weiter. Man kann aber auch sagen, okay, mach das Folgen aus. Das heißt, das funktioniert natürlich nur in Sendungen, wo wir jetzt zum Beispiel zu dritt sind und du mit Claudia oder mit Christoph oder irgendwie in einer Konstellation ihr sprecht und ich quasi was anderes tun kann, dann kann ich diesen Folgenmodus aufhören, kann nach hinten gehen, kann irgendwo noch an Stellen, wo ich mir das gemerkt habe, noch Kapitelmarken hinzufügen oder sowas machen und kann dann wieder zurückspringen und weiter folgen und dann fügt er mir die Kapitelmarke ein. Ich kann aber auch, wenn ich höre, dass ihr über irgendwas redet, wo ich eine Kapitelmarke haben möchte, mit einer anderen Taste eine Kapitelmarke einfügen an der Stelle, wo ihr gerade redet und nicht an der Stelle, wo mein Cursor gerade ist. Das ist halt total geil. Also, ach, es ist super. Also da sind echt so tolle neue Funktionen drin. Dann haben sie so einen Master-Kanal, der jetzt immer sichtbar ist. Also du siehst, ich sehe jetzt jedenfalls immer unten den Mixdown. Und sie haben noch eben nicht mehr diese individuelle Lautstärke, also wie laut es gerade in Summe ist, sondern wie laut das Gesamte über die letzten 2 Sekunden ist. Dass man einfach gucken kann, ob man eine Sendung entsprechend laut genug produziert oder ob sie in Summe zu leise ist. Das ist nicht ganz cool.
Das klingt wahrlich ganz clever. Ich glaube, ich muss das auch installieren. Ich bin noch auf der Version davor.
Ja, nee, das lohnt sich auch. Ja, kannst MP4, M4A exportieren. Dann so. Ich weiß nicht, wie oft mir passiert das dauernd, dass ich nicht genau sehe, welche Items ich gerade selektiert habe. Weißt du, du hast diese Timeline oben.
Ja.
Was ist denn jetzt gerade selektiert und was ist nicht selektiert? Und da gibt es halt jetzt so klare Ränder drumherum und so. Super, man kann die Waveform ein bisschen anders ansehen, man kann Spektrogramm einblenden. Man kann in die Lautstärke-Waveform reinzoomen. Wenn du so ganz leise Bereiche hast, die du vielleicht aber doch irgendwie schneiden musst, kannst du da richtig reinzoomen. Oh, Zoom-Out geht nicht mehr in so unendliche. Das war früher was, wenn du irgendwie mit den Fingern so zusammengeschnickt hast, dann bist du echt auf 20 Stunden und hast dann vorne nur so da ganz klein, ah, ganz fürchterlich. Geht jetzt nicht mehr, das sind so unendliche, geht jetzt, zoomt da halt ganz raus und dann siehst du ein ganzes Projekt und dann ist gut.
Sehr gut.
Oh, sehr, es gibt eine große Clock, also die anzeigt, wie viel Aufnahmezeit wir haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel 39 Minuten Aufnahmezeit. Der zeigt mir deutlich an, dass ich gerade aufnehme, also Rack. Und oben drüber ist die Uhrzeit eingeblendet in groß. Das ist natürlich, wenn wir jetzt wieder öfter live senden zum Beispiel und wir sagen immer, dann geht die Live-Sendung los, dass man die auch, die Uhrzeit direkt im Blick hat, während man irgendwie in der DWA ist. Das ist halt auch cool.
DAW.
DAW, was habe ich gesagt? DWA, nee.
DWA. Ja, Digital Workstation Audio. Klingt auch nicht so verkehrt. Könnte man machen.
Ja, genau. Ja, dann haben sie bei dem Rack-Arm, also dass wenn du eine neue Spur hinzufügst, da haben sie ein bisschen dran gearbeitet, das muss ich mir nochmal genauer reinziehen. Dann haben sie eine Mute-Sache ein bisschen gearbeitet, also dass du, wenn du Stellen hast, wo jemand, weiß ich nicht, gehustet hat oder irgendein Poltern war oder sonst irgendwas, dass du sowas sehr leicht muten kannst. Also du markierst einfach nur den Bereich, drückst eine Taste und dann wird das schön direkt weggemutet. Musst das nicht mehr so, ja, jetzt hier runter und da vorne wieder hoch und so, sondern du wählst halt was aus, drückst, glaube ich, Command Y und dann ist es weg. Und wenn du zwei Spuren ausgewählt hast, dann mutet er halt zwei Spuren. Und wenn du alle, dann, also warum man das machen sollte, weiß ich nicht, aber das funktioniert halt echt super. Ja.
Ja, klingt gut.
Also, ja, und also für mich die Sache mit den Kapitelmarken, das ist halt echt der Knaller. Du kannst sie dann, fügst sie ein und dann geht's los.
Ja, Kapitelmarken während der Sendung einfügen, da war ich nie konzentriert genug für. Ich bin immer so aufgesaugt von der Sendung an sich. Behaupte ich jetzt, vielleicht kann ich mich auch einfach noch nicht konzentrieren um die Uhrzeit, das kann auch sein. Ich habe das immer mal gemacht, dass ich dann irgendwie die Marker gesetzt habe an der Stelle und mal waren sie dann nicht an der richtigen. Aber dass ich sie beschriftet habe während der Sendung, das ist mir eigentlich nicht untergekommen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass diese Vorabvergabe von Bezeichnungen, die ja sowieso in der Reihenfolge kommen, meistens folgen unsere Sendungen ja doch einem vorher definierten Plan, auch wenn man das vielleicht nicht immer hört.
auch wenn es manchmal nicht so wirkt.
Ja, und manchmal kommen wir ja auch davon ab, das kommt ja auch vor. Dann schiebt jemand noch irgendwie Sachen rein, während der Sendung fallen einem noch Themen ein oder man schweift ab und hat da eben noch Ausflüge in irgendwelche anderen Themenbereiche und so. Aber das kann man ja hinterher korrigieren. Man hat dann halt weniger zu korrigieren, weil man ja das meiste vorher geplant hatte.
Ja, genau. Oder
stelle ich mir praktisch vor.
Oder man setzt halt einfach eine Kapitelmarke. Also du kannst ja jederzeit trotzdem mit Shift-M eine Kapitelmarke setzen. Dann ist sie da. Und dann drückst du irgendwie zwei Knöpfe und drückst einfach Enter und weißt du, okay, nachher muss ich an der Stelle nochmal hin und das ein bisschen nach vorne oder hinten schieben und einen vernünftigen Text eintragen. Ich habe das jetzt auch in letzter Zeit eigentlich immer so gemacht, dass ich insbesondere, wenn ich quasi jetzt den nächsten Schritt gemacht habe, so, weiß ich nicht, du erzählst jetzt was über ein Spiel oder sowas, dann habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt kommt es, drück die Taste, moderiere das an, leite dich dahin, dass du jetzt darüber erzählen kannst. Und dann, wenn du anfängst, darüber zu erzählen, dann tippe ich schnell die Kapitelmarke entsprechend ein. Dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut, dass man da nicht zu sehr durcheinander kommt mit dem Anlegen von Kapitelmarken. Aber so ist es halt schon, jetzt eine Taste drücken und die richtige Kapitelmarke ist an der richtigen Stelle. Das ist halt einfach zu geil. Also, finde ich total super. Wahrscheinlich für alle die keinen eigenen Podcast haben, die denken sich so, Alter, was ist denn das? Das Coole ist halt, wir haben Kapitelmarken und ihr könnt einfach weiterspringen. Ihr hättet es gar nicht hören müssen.
Ja, die ärgern sich jetzt, die das jetzt bis hierher gehört haben und sich nicht dafür interessiert haben. Aber ja. Hey, das war eine valuable learning opportunity
genau.
für euch, wofür Kapitelmarken gut sein können. Nächstes Thema, Herr Giesbert, hau drauf. Also auf die Kapitelmarke meine
ich. Ja, das habe ich jetzt. Ich habe direkt schon draufgehauen, aber sie ist ein bisschen zu spät. Das heißt, ich werde jetzt gleich, wenn du davon erzählst, werde ich kurz hingehen und das ein bisschen wieder korrigieren, dass das entsprechend ein Stückchen zurückgerutscht ist. Die nächste Kapitelmarke heißt Facebook Tabula Rasa. Du hast letzte Woche vor der Sendung mir kurz erzählt, dass du im Facebook, oder hast du das irgendwo auch nochmal reingepostet? Egal. Da mal ordentlich.
Ich habe das auf Facebook gepostet auch, ja.
Durchgewischt hast und diverse Leute oder Gruppen oder sonst irgendwas entfernt hast und umgeräumt und aufgeräumt hast. Was hast du gemacht und was ist das Ergebnis? Also ich habe letzte Woche, nachdem du mir das erzählt hast, auch noch kurz was gemacht, aber du musst mir jetzt nochmal genauer erzählen, was du da gemacht hast.
Ich hatte das Gefühl, dass mein Facebook-Feed, dass der von so Posts von irgendwelchen Pages, die von anderen Leuten, die ich geliked habe, sei es jetzt irgendwelche Firmen oder solche, was weiß ich, Blogs, die irgendwie da ihre Sachen veröffentlichen oder reine Facebook-Gruppen, die nur als Facebook-Gruppen existieren, da hatte ich so unfassbar viel Zeug geliked. Mhm. Und das hat meinen Feed so zugemüllt, so war so mein Eindruck, dass ich das Gefühl hatte, ich kriege gar nicht mehr so richtig das mit, was ich mitkriegen will, sondern ich kriege unfassbar viel Zeug, wo ich vielleicht mal 1, 2, 3 Posts ganz lustig fand von irgendeiner Page, habe die dann geliked und habe dann gemerkt, die posten halt unheimlich viel. Und
gib mir mal ein Beispiel, komm, jetzt hier.
Ja, genau,
Butter bei die Fische.
Butter bei die Fische, die lockere Schraube zum Beispiel. Die lockere Schraube ist eine Facebook-Seite, die ich auch sehr mochte. Und die sammeln Dinge über so Verschwörungstheoretiker, also Leute, die an irgendwelchen Quatsch glauben, also möglicherweise eine Schraube locker haben oder vielleicht nicht nur eine. Und die machen dann so Screenshots, also da sind ein paar Leute aktiv, die sich in andere Facebook-Gruppen eingeschlichen haben, um dort Screenshots zu machen in so in den Verschwörungs- und Gutgläubigkeits-ESO-Ecken des Internets. Und diese Screenshots werden dann anonymisiert, da werden dann die Namen geschwärzt und dann wird das halt bei der lockeren Schraube veröffentlicht und dann kann man sich wirklich ordentlich die Hand vor die Stirn klatschen, was da draußen Leute gibt und was die so glauben. Mhm. Ich mochte das sehr, ich mag das gerne, mich mit der Verschwörungstheoretiker-Szene zu befassen und mich auch darüber zu amüsieren, was da alles für Pfosten unterwegs sind. Und ich habe das dann geliked und dann habe ich wahrscheinlich auch viele von deren Posts angeklickt und dann habe ich das da wieder Sachen geliked und so. Und irgendwie hat das Facebook dazu gebracht, mich einfach überproportional mit deren Inhalten zu beballern. Und dann hatte ich noch 1, 2 andere Gruppen zu ähnlichen oder anderen Themen und so, und dann war das da ähnlich. Ich habe sehr viel Sachen zum Buddy abonniert gehabt, habe da auch relativ viel Interaktion gehabt und dann irgendwann besteht dein Facebook-Feed nur noch aus Verschwörungstheorie-Quatsch und Bullies und hin und wieder mal irgendwie einer Werbung zu irgendeinem alkoholischen Zeugs. Und
okay, also so ja. Nach dem Motto, Bullies gibt's gar nicht oder so, so Zeug halt.
Genau, das wäre die Mischung. Nee, das kam nicht vor, aber ja, also mit anderen Worten, die Pages und Groups, die ich geliked hatte und mit denen ich interagiert habe, die haben komplett sozusagen die Regie über meinen Feed übernommen. Und wenn du jetzt, gut, du bist jetzt irgendwie, dich habe ich da als C-First angeklickt, damit ich mitkriege, was du machst, aber
ja
sagen wir mal, irgendwie jemand, mit dem ich vom Curling oder in der Schule oder so irgendwie zu tun hatte, wenn die Leute was posten, das habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Und jetzt kann man ja nun Facebook nicht so einstellen, wie man Third-Party-Twitter-Clients noch einstellen kann, dass einfach alles in der Reihenfolge, wie es gepostet wird, einfach dahin gekübelt wird und ich selber sehen muss, was ich wahrnehme oder nicht, sondern da läuft ja dieser Algorithmus. Also habe ich jetzt gedacht, ich mache mal Tabula Rasa und gehe einfach mal wirklich mit dem eisernen Besen durch und entlike alle Pages, alle Groups, bis auf ganz wenige. Und dann habe ich geguckt, was sind so die ganz wenigen. Das waren im Wesentlichen jetzt ein paar Gruppen von so ein paar Bars und Veranstaltungsorten hier in der Gegend, wo ich regelmäßig hingehe, wo ich gern mitkriegen würde, wenn die irgendwie ein Event oder sowas haben. Die meisten von denen posten aber auch nicht so wahnsinnig viel. Da wird vielleicht mal an einem Donnerstag oder so angekündigt, was am Samstag von der Party ist bei denen. Und das ist es dann auch. Da kommen nicht 7 Posts jeden Tag, so wie das bei manchen anderen Pages ist. Mhm. Und insofern war mir das okay, dann noch so natürlich von Freunden oder so, wo ich sagen kann, okay, das kann ich jetzt, bringe ich nicht übers Herz, das zu entliken oder generell, das interessiert mich, was da passiert. Aber wirklich, also Größenordnung, ich habe 250 Pages entliked.
What?
Und habe vielleicht 10 behalten oder sowas, ja.
Krass. Gibt es da eine Übersicht, was für Pages man Page folgt?
Ja, klar, gibt's. Du gehst in dein Profil rein. Mhm. Und da kannst du dann irgendwo so ein Menü ausklappen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist. Ich glaube, bei mir war es irgendwie so rechts oben, konntest du das so runterklappen und da gibt es dann irgendwo deine Groups, deine Pages, deine Fotos, deine Images oder deine Videos oder sowas. Und irgendwo dazwischen eben Pages und Groups und da kannst du halt reingehen.
Aber den Sneakpot hast du behalten, oder?
Den Sneakpot habe ich behalten, den manage ich ja auch, den kann ich ja so leicht gar nicht wegklicken. Und ja, wie gesagt, dann habe ich da wirklich mit dem eisernen Besen durchgekehrt und danach schaust du dann deinen Feed an. Klar, jeder dritte oder vierte Post ist immer noch so ein Sponsored Post, also sprich Werbung. Die ist da, die bleibt da, die wirst du dadurch nicht los, das ist klar. Aber
nee, aber Posts, also ist ja Teil des Deals.
Ja, natürlich, das ist Teil des Deals. Aber die Posts selber sind jetzt halt einfach zu 90% oder 95% Dinge von Menschen, mit denen ich Friendship habe auf Facebook und eben nicht mehr Pages und Groups, sondern andere Personen. Teilweise natürlich immer noch Posts von irgendwelchen Pages und Groups, weil mir angezeigt wird, der und der, Stefan Giesbert, hat das und das geliked oder so. Mhm. Das kommt natürlich noch vor. Aber das kann sich halt nicht so über die Maßen auf ein Thema spezifizieren, weil weil dann liked der eine mal das und der andere liked irgendwie seine Pferdeserie und der nächste liked irgendwie, was weiß ich, irgendwie, dass ich eine Petition irgendwo unterzeichnen soll oder so. Klar, da kommen immer noch
den alle hatte ich auch letzte Woche
unterschiedlichen Themen auf dich zu. Aber es ist sehr viel mehr dieser Eindruck von, ich krieg jetzt wieder mit, was die Leute, mit denen ich befreundet bin, so machen.
Mhm.
Da muss man sicherlich noch ein bisschen feintunen. Ich hatte dann auch sehr viele Posts von jemandem, der seine komplette Twitter-Timeline da reinpipet und der dann so vorübergehend da mal die Regie übernommen hat. Da weiß ich dann auch nicht so genau, wie ich damit umgehen wollte. Ich habe dann gesucht, früher gab es mal so einen Knopf, see fewer posts like this.
Mhm.
Aber das funktioniert für so Privatposts, die nicht von Pages sind, funktioniert, gibt es diesen Knopf nicht. Da hast du dann die Option, du kannst die Personen muten für eine gewisse Zeit oder dauerhaft. Du kannst sie unfollowen, was nicht das gleiche ist wie unfriend. Also unfriend ist sozusagen die härtere Keule. Unfollow ist, wir bleiben Freunde, aber ich sehe nicht mehr, was du postest. Mhm. Mute ist so, ich sehe nicht mehr, was du postest für 30 Tage oder sowas und dann kommt er wieder. Oder du kannst...
Das hat gerade eben noch gemacht.
Du kannst auch die App, mit der er das macht, muten. Also wenn er jetzt zum Beispiel automatisch von Twitter alles da reinkübelt, kannst du sagen, dass du diese Twitter-App blocken möchtest.
Ah, was mir da, das ist cool.
Was mir da allerdings fehlt, ist, es sieht so aus, als ob ich das dann für alle tue. Also wenn ich jetzt sage, block mir das Twitter weg, dann block ich nicht nur Twitter von Person A weg, sondern ich block auch Twitter von Person B weg. Und das zum Beispiel von Christoph. Und das will ich dann eigentlich nicht, weil möglicherweise gibt es andere Leute, die sehr sparsam damit sind, hin und wieder mal was von Twitter rüber zu posten oder generell Content liefern, der mir gut gefällt. Ich würde halt unter Umständen diese Twitter-Integration von dieser einen Person blocken und dann nur noch das sehen, was er originär auf Facebook postet.
Mhm.
Aber das scheint nicht zu gehen. Aber da musst du noch ein bisschen gucken, vielleicht finde ich noch irgendeine Lösung, auf der ich das machen kann. Im Moment habe ich ihn jetzt erstmal gemutet und bin noch so ein bisschen an den Stellschräubchen am Drehen, um mein Facebook mal ein bisschen wieder benutzbarer zu kriegen.
Ja. Also mir ging es ja auch so. Ich habe das jetzt quasi auf deinen Hinweis, wir haben letzte Woche nach der Sendung kurz drüber gesprochen, einfach auch mal ein paar Leute oder ein paar Seiten entliked, beziehungsweise noch nicht mal richtig entliked, sondern nur nicht mehr abonniert. So zeigst du mir halt nicht mehr an, was irgendwie die neue Barkarte vom XY ist oder der neue egal, sondern lass mich einfach damit in Ruhe und irgendwelche Gruppen auch muten und so. Und es ist echt krass, wie sich dann plötzlich das ändert, was man sieht. Also
ja,
finde ich schon gut. Gut, jetzt am Wochenende war es irgendwie so, dass gefühlt die Hälfte meiner Timeline auf irgendwelchen Informationsturnieren war und die, weil die Saison gerade losgegangen ist. Deswegen sehe ich nur Tanzbilder. Scheint, die ganze Welt scheint zu tanzen, aber wenn ich mir die Tagesschau angucke, ist nicht so.
Ja, genau.
Also ist doch nur meine Filterblase. Nee, aber ist schon schön, sowas hin und wieder mal ein bisschen sauber machen, ein bisschen hier weg und da weg, rechts und links die Kanten abschlagen. Ist schon ganz gut. Also.
Ja, definitiv. So, ich meine, ich hab nichts dagegen gehabt, mich immer darüber zu amüsieren, was die ESO-Spacken wieder Neues glauben und warum sie sich jetzt wieder Chlorbleiche in den Arsch blasen müssen.
Warte mal, gerade fährt unser Roboter los.
Ich merk's.
Wieso fährt denn der Saugroboter jetzt los? Mitten in der Nacht?
Was denn das für eine 23 Uhrzeit?
23 Uhr irgendwas. Halt an! Stopp! So. Okay, die Sendung kann weitergehen.
Sehr gut. Du hast den Kampfroboterangriff überstanden.
Ja, ich bin einfach von hinten angesprungen und habe ihn oben auf den grünen Knopf gedrückt, dann geht er aus.
Du bist ein Fuchs.
Da hat er keine Chance gegen mich.
Hat er wieder so ein AM-PM-Problem?
Ich weiß es nicht, es ist 23 Uhr, der hat Fantasiezeiten im Kopf.
Aha.
Aber warum verliert der schon wieder? Also, der hat ja letzte Woche erst seine Zeit verloren gehabt.
Keine Ahnung. Akku leer.
Ja,
oder so.
Sollte nicht. Ha. Naja, gut. Hm. Oh, jetzt bin ich ganz erschöpft von dem Sprinter rüber. Ja, macht mich kaputt. Macht mich das.
Gut, dann drück doch mal die Kapitelmarke, dann erzähle ich dir noch was anderes.
Satu, möchte ich sagen.
Was möchtest du sagen? Ja, das ist eine Firma, die bieten an, dass du Fernsehen über sie gucken kannst. Satu bietet dir Streaming, also Internet-IP-gestreamtes Fernsehen. Mhm. Kannst du in einer freien Version gucken, da hat es eine etwas eingeschränkten Funktionsumfang und auch etwas eingeschränkte Bildqualität. Und du kannst dann den Premium-Version kaufen. Kostet, glaube ich, einen Zehner im Monat. Und es gibt dann noch verschiedene Pakete, die man dann noch dazu buchen kann, wenn man noch mehr Sender und Auslandssender und so haben will. Aber die Basisversion 10 Euro. Da hast du dann auch verschiedene Programme in HD dabei und die Programme werden mit einer höheren Bitrate gestreamt. Das heißt, es sollte theoretisch auch besser aussehen. Und es gibt verschiedene Apps, sowohl für iOS, Android und alle möglichen solche Set-Top-Boxen, Apple TVs dabei und die ganzen Kindle, Stick und keine Ahnung was, habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, aber da ist so einiges, worauf man das ablaufen lassen kann. Und dann hast du also eine App und du hast deinen Account und dann kannst du Fernsehen gucken.
Okay.
Hintergrund, ich überlege gerade, mein Internetanbieter, die Firma Unity Media, hat mir gerade eine Preiserhöhung geschickt und ich habe noch einen sehr, sehr alten Vertrag mit 60.000er Internet hier und einer sehr alten Fernsehbox, die kein HD kann. Mhm. Zugegebenermaßen, ich gucke nicht so arg viel Fernsehen, aber wenn ich es dann mal gucke, dann sei es jetzt wegen Fußball oder Tatort oder ZDF Neo oder sowas, dann wurmt es mich schon manchmal, dass es kein HD hat, weil ich hatte schon mal HD in einer anderen Wohnung, aber hier haben wir dann einen alten Vertrag weiterlaufen lassen von meiner Freundin und der hat kein HD und meistens ist es nicht so tragisch, aber irgendwie grundsätzlich will man das ja eigentlich schon, wenn der Fernseher das kann, dass das auch das zugespielte Medium das kann. Bei ARD und ZDF ist nicht so tragisch, da kann man es über die App regeln, aber also auf dem Apple TV, über dieses Livestreaming, aber so alle Sender, das wäre schon irgendwie schick, wenn das ginge.
Mhm.
Und jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht vielleicht bei Unity Media durch die Preiserhöhung, habe ich ja ein Sonderkündigungsrecht, ja. Wenn ich da jetzt nicht umsteige auf einen Vertrag, wo ich das Fernsehen rausnehme, dafür sehr viel schnelleres Internet. Da gibt es dann so Angebote mit 120.000 oder vielleicht sogar die 400.000, das muss man mal gucken, was das dann so im Einzelnen kostet.
Boah, aber ich glaub, unsere Sendung dann wird.
Ja, das wird der Wahnsinn.
Ach nee.
Und dafür dann das Fernsehen quasi auf der Zatu-Ebene wieder hinzubuche, dann habe ich danach keinen so einen komischen Receiver mehr dastehen, weil ich sehe leider, das muss man halt auch sagen, bei Unity Media, diese komischen Fernsehreceiver, die sie einem da geben, vor allen Dingen diese Horizon-Box. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern mit diesem Ding mal sich auseinandergesetzt haben. Meine Mutter hat diese Horizon Box und ein paar von meinen Arbeitskollegen haben die Horizon Box und jeden, den ich darauf anspreche, inklusive mir selbst, der ich denn bei meiner Mutter sowohl eingerichtet als auch schon oft genug benutzt habe, das macht Bluthochdruck, das Ding. Also das möchte man wirklich eigentlich immer kaputt schlagen, wenn man es benutzen muss. Und es geht nicht nur mir so, der ich jetzt vielleicht ein bisschen empfindlich bin bei schlechten User-Interfaces oder bei schlecht bedienbaren Geräten. Das geht auch meiner Mutter so, die dann normalerweise relativ abgestumpft und relativ, sagen wir mal, die erträgt einiges, was so schlechte UI angeht, weil sie es halt denkt, das muss so sein. Mhm. Dieses Ding macht auch ihr Bluthochdruck. Also alleine, wenn du das ausschaltest und und du willst es wieder anmachen, selbst wenn es nur in so einem milden Standby-Modus, nenne ich das jetzt mal, so ein Zwischen-Standby-Modus ist, wo es eigentlich schnell wieder aufwachen soll, das klappt dann mal und mal hat es sich leider doch innerhalb irgendwelcher Zeit wieder schlafen gelegt oder muss doch leider nochmal komplett neu booten oder ich weiß nicht, was es tut. Jedenfalls manchmal drückst du drauf und dann dauert es so 3 Minuten oder so, bis ein Bild kommt. Und ja, dann hat es natürlich eine YouTube-App drauf oder so, aber das ist alles eine einzige Frechheit, was da an Software auf dem Ding abläuft. Auch wie die Fernbedienung und wie viel Zeit es braucht zum Umschalten und so, also flippst du aus. Und die Zattoo-App, ich habe es ausprobiert in der freien Version, schaltet für Streaming-Angebote, das ist wirklich beeindruckend schnell, wie schnell das umschaltet. Was ich nicht ausprobiert habe bisher, die Premium-Version soll auch sowas können wie Aufnahmen. Also man soll da irgendwie auch Aufnahmen programmieren können, die dann natürlich sozusagen beim Anbieter für dich aufgenommen werden und dann da in deinem Account zum Abruf bereitstehen. Falls also irgendjemand unserer Hörer ein Zattoo-Abo hat, also so ein Premium-Dings, und das benutzt, möglicherweise sogar auf dem Apple TV, da würden mich mal Erfahrungswerte interessieren. Also wenn ihr da vielleicht in den Kommentaren oder per Mail robert@sneakbot.de oder einfach auf der Webseite in den Kommentaren zur 521 euch äußern wollt, das würde ich gerne hören.
Das würde mich auch interessieren.
Beziehungsweise lesen. Denn das wäre so ein Weg, wo ich gerade am Überlegen bin, ob ich jetzt einfach sage, schnelleres Internet und dafür den Fernsehteil weg, da spare ich möglicherweise 10 Euro, weil mein Vertrag auch so alt ist. Und ich es dann jetzt sozusagen auf einen dieser neuen Verträge umstellen kann, die ja preislich sehr viel attraktiver sind. Mhm. Und dabei eben noch schneller und dann, wie gesagt, Fernsehen weg, dadurch wird es nochmal günstiger. Und dann müssten die 10 Euro da irgendwo so Pi mal Daumen bei rauskommen, die man für dieses Premium-Ding. Und dann kann ich auch ein Gerät aus dem Wohnzimmer einfach verbannen, habe da eine Kiste weniger rumstehen und der Apple TV übernimmt jetzt dann nicht nur die, was er ja, kürzlich hat er ja das Amazon von der PlayStation an sich gerissen und jetzt reißt er noch das Fernsehen von diesem alten Receiver an sich. Eigentlich würde mir das sehr entgegenkommen, dass ich da nur noch ein Gerät mit so einer schicken kleinen Fernbedienung mit nur 4 Knöpfen, das fänd ich einen sehr charmanten Gedanken. Ich würde gerne wissen, ob das eine Sackgasse ist oder ob jetzt irgendjemand kommt und sagt, Tattoo, Beste, wo geht, müssen wir machen. Oder ob jemand sagt, nee, lass die Finger davon, das hat so viel Abriss oder keine Ahnung was, andere Probleme. Je nachdem. Ist so ein Gedanke, den ich gerade so rumwälze.
Okay. Ja, ich kann dir da leider nichts zu sagen.
Wie empfängst du denn dein Fernsehen?
wir hatten bis vor kurzem ein Sky-Abo. Und da war halt so eine Setup-Satellitenbox dabei. Das heißt, wenn wir das wollen würden, können wir uns da jetzt auch wieder eine neue Satellitenbox kaufen, wo wir dann halt einfach Satellitenfernsehen gucken können, halt auch in SD, außer die öffentlich-rechtlichen, die kriegst du dann auch in HD. Oder wir bezahlen da auch an irgendjemand 5 Euro im Monat und gucken dann auch HD, die privaten. Aber wir schauen halt die privaten echt nicht. Also das Einzige, was ich jetzt schauen würde, wäre ProSieben beziehungsweise ProSieben Max für Football und sonst schauen wir es echt nicht.
Ja, mal RTL, wenn sie mal ein Länderspiel übertragen oder so, ne? Das gab es ja ein paar Mal.
Ja.
Ja. Halt immer so, ist selten, aber dann, das sind so die Momente, wo du dann ARD, ZDF, RTL, gab es doch bei der einen WM, haben die sich doch immer abgewechselt bei den Deutschlandspielen.
Genau, wo man dann durchklickt und dann so, wieso kommt es denn nicht im ZDF, ARD, nee. Dann klickst du weiter so, oh, hier kommt's, ah, ja, okay.
Und dann hast du die anderen beiden hast du in HD und RTL hast du dann nicht in HD und dann guckst du wieder blöd.
Genau.
Ja.
Wir haben dann über unseren Internetanschluss bei der Telekom ein so ein Internet-Fernsehreceiver gehabt oder haben den auch immer noch. Das funktioniert auch stabil. Ist halt genau das gleiche Ergebnis wie mit der Satellitenschüssel. Also HD für die Öffentlich-Rechtlichen und SD für den Rest. Und wenn du bei Telekom irgendwas bezahlen würdest, kannst du da auch irgendwie, aber das ist irgendwie alles egal. Das Problem ist nur, wenn wir den Telekom-Receiver starten, dann wirft er unseren AirPod Extreme, heißt das so?
Das ist so ein Router, ja.
Router, den Apple-Router, der keine Festplatte drin hat, wirft er so durcheinander, weil das Kabel läuft von dem Receiver hinten in den Router vorne und von da aus direkt in diese Telekom-Box. Und der schaltet die AirPod Express so aus, dass du nicht mehr ins WLAN kommst, dass du keine Daten kriegst. Diese Daten nehmen sich plötzlich so wichtig und da passiert halt, du kannst ja nicht mehr im Wohnzimmer surfen, wenn du Fernsehen guckst. Deswegen haben wir jetzt für die Sendung, die wir gucken, also sprich, ich habe auf dem Apple TV mir die RAN-App installiert und für die Tagesschau haben wir uns die Tagesschau-App installiert. Das sind so die beiden Sachen, die wir gucken. Ist wirklich so, guck mal Tagesschau, hatte ich schon angefangen, ist doch egal, wir gucken einfach über die App. Und dann gehst du einfach in Apple TV, Tagesschau-App an, klick und dann guckst du halt die aktuelle Tagesschau, entweder live oder die letzte, die halt gelaufen ist, ab 20 Uhr, was soll's. Und so gucken wir halt dann Fernsehen, weil das reicht. Und diesen Receiver, wahrscheinlich schicke ich den irgendwann demnächst zur Telekom zurück und sage, hier, braucht ihr nicht bald euren Quatsch, das ist total blöd. Oder ich kaufe mir noch so einen Switch, dass ich das Kabel quasi am Router vorbei legen kann, dass der das nicht merkt, dass da plötzlich ganz viele Daten auf der Leitung sind und nicht schwindelt.
Ich klingelt irgendwas bei mir bei diesem Problem. Ich kann es jetzt nur aus einer grauen Erinnerung raus sagen, aber ich glaube, das ist ein Problem mit Multicast-Paketen, weil die Telekom, dieser Streaming-Dienst, das ist, glaube ich, alles mit Multicast gelöst und ich meine da mal auch irgendwas gehört zu haben, dass die AirPod Extreme da gerne mal umfällt, wenn da so viel Multicast-Verkehr plötzlich ist. Lösung habe ich jetzt auch gerade keine zur Hand. Das war jetzt nur aus der Erinnerung, das müsste man mal recherchieren, aber entweder ist da eine generelle Unverträglichkeit oder man kann da vielleicht irgendwas tun.
Okay. Mein Gefühl ist, oder meine Wahrnehmung ist, ich muss den dann neu starten. Also sonst, der Rest hilft nicht.
Ja, das ist klar. Nee, also wenn, dann muss man generell irgendwas irgendwo, keine Ahnung. Wie gesagt, war jetzt nur so ein, in der Erinnerung meine ich da mal irgendwas gehört zu haben. Aber da mich das nicht betraf, habe ich das nie näher recherchiert.
Okay. Ja. Ja, auch da, wenn einer von euch, wenn du Hörer gerade denkst, Mensch, ja, hatte ich auch, Lösung ist doch ganz einfach, mach das und das, schreib mir kurz eine Mail oder Kommentar, da würde ich mich echt voll freuen.
Ja, und diese, mal so grundsätzlich diese Telekom-Entertain-Boxen, da so die Menüführung, die Geschwindigkeit beim Zappen, die Geschwindigkeit, wenn das Ding aus ist, bis es wieder an ist, kriegt man da auch gerollte Fußnägel oder geht das?
Boah, ach.
Na, du bist da mehr so wie meine Mutter?
Nee, es ist mir irgendwie... Nee, ist nicht so schlimm. Also es geht. Aber ich schaue dann echt zu wenig Fernsehen. Also ich, wie gesagt,
wahrscheinlich
Football, Fußball, Länderspiele und Tagesschau. Und vielleicht nochmal Dreisat irgendwo. Aber sonst schaue ich halt, keine Ahnung, Serien und sonstiges, was halt so kommt. Und ich muss ja sagen, der neue Apple TV, wir haben seit zufällig Weihnachten einen neuen Apple TV, wenn man da so Apps drauf installieren kann, das ist schon cool. Wir machen jetzt, oder Jenny öfter als ich, aber auch ich auch hin und wieder, insbesondere nach dem Laufen, so zur Dehnung, ein bisschen Yoga und habe da irgendwann mal so eine Yoga-App für 2 Euro gekauft gehabt, weil die im Angebot war. Und wenn du dann einfach deinen Fernseher anmachst und dann turnt dir da jemand das vor, das ist echt cool. Also.
Ja, gab es früher als Yoga-DVDs.
Ja, genau.
Quasi ein alter Hut.
Ja, aber DVDs funktionieren für mich halt gar nicht.
Ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe auch sowas ähnliches wie, ich will jetzt Freeletics sagen, aber es ist so, weißt du, diese Workout-Geschichte, diese Fitness-Workout-Geschichten, die du mit App-Unterstützung machst, gibt es ja auch von Apple TV und da hast du dann die Fernbedienung in der Hand und die machst du da irgendwie dann Kniebeuge und Liegestütz und Zeug und hast diese Fernbedienung, die ja auch einen Beschleunigungssensor drin hat, dann da so dabei und der große Fernseher hat halt die Möglichkeit, auf der einen Seite macht dir so eine Strichmännchenfigur die Übung vor, auf der anderen Seite laufen die ganzen Statistiken mit und die Uhrzeit und so weiter.
Ah, das ist cool.
Und dann turnst du dich dadurch deine Übung durch vorm Fernseher, der halt schön groß ist und den du halt immer aus jedem Blickwinkel aus deinem Wohnzimmer irgendwie halbwegs gut erkennen kannst. Das ist schon ganz fancy, ja. Ich habe ihn sogar schon als Babyphone benutzt, was auch lustig ist. Ja, ja. Es gibt eine Babyphone-App, die ich normalerweise immer benutzt habe, in der Kombination iPhone zu iPad. Du stellst das iPad mit diesem Wickel-Cover-Ding beim Baby irgendwie auf. Die Kamera filmt das Baby. Ist natürlich jetzt nichts für die dunkle Nacht, sondern eher was so für den Nachmittagsschlaf des Babys, wo es im Zimmer noch hell genug ist, dass die Kamera auch was erkennen kann. Mhm. Für die Nacht habe ich eigentlich ein richtiges Video-Babyphone mit Infrarotscheinwerfer und so.
Macht man das heute so? Eure Wohnung ist doch gar nicht groß genug, dass man das nicht hört.
Ja, aber wenn du es hörst, ist es oft schon zu spät. Also wenn du hörst, dass das Baby schreit, dann ist es bereits aufgewacht. Und wenn ich auf dem Video schon sehe, die wälzt sich gerade rum, weil sie ihren Schnuller verloren hat, dann kann ich das so lange abwarten, bis Gebrüll entsteht, bis sie wirklich wach wird und ernsthaft anfängt rumzumeckern.
Mhm.
Dann ist es aber auch an dem Augenblick viel schwieriger, sie dann wieder zum Weiterschlafen zu kriegen, weil dann ist sie ja erstmal wach und dann ist sie erstmal Gebrüll und dann musst du rübergehen und musst sie richtig beruhigen. Wenn du aber auf dem Video, das steht so neben dir und normalerweise bewegen sich da die Pixel nicht, und aus dem Augenwinkel siehst du plötzlich Bewegung und das nimmst du wahr, wenn du es an der guten Position aufstellst, schaust du zum Fernseher und aus dem Augenwinkel siehst du dieses kleine, Schwarz-Weiß-Bild und plötzlich kommt da Bewegung in das Schwarz-Weiß-Bild, das nimmst du so im peripheren Sehen wahr und dann guckst du da hin und siehst, die wälzt sich rum. Wahrscheinlich kannst du dann vielleicht sogar erkennen, die hat den Schnuller verloren und sucht den oder findet den nicht, weil sie ja nicht wirklich wach ist. Das ist nur so ein unterbewusstes im Schlaf irgendwas stört mich rumwälzen. Stehst du kurz auf, gehst drüber, nimmst den Schnuller, steckst ihn dir wieder in den Mund, kommst zurück. Das Kind ist nie wach geworden, das Kind hat nie angefangen zu schreien. Du bist in 30 Sekunden wieder zurück aus dem Kinderzimmer.
Gut. Das ist natürlich echt ein gutes Argument.
Ja, also ich habe das schon oft, haben schon oft Leute zu uns gesagt, so mit Video, was ist das? Braucht man doch nicht und so. Geschrei höre ich doch auch so durch ein Audio-Babyphone. Ja, aber ich bin der Meinung, dass man sich damit ein Stück weit manchmal das Leben leichter machen kann.
Okay, ja. Nee,
geht natürlich auch ohne, ganz, ganz klar, braucht niemand zu haben, hat aber durchaus hier und da mal den einen oder anderen kleinen Vorteil. Ja, nee, und das hatte ich auch schon mit dem Apple TV, wo wir da gerade waren, habe ich dann rausgekriegt, dass es diese App nicht nur für iPhone und iPad gibt, die sich da koppeln. Also du hast dann das iPhone als Empfänger quasi in der Hosentasche. Kannst das Video anmachen, musst du aber nicht, kannst das Video auch ausschalten und kannst es auch das ganze Telefon ausmachen, die Hosentasche, das fängt dann an zu vibrieren und zu klingeln, wenn es ein Geräusch bemerkt.
Mhm.
Oder du kannst halt permanent, wenn du irgendwie ein zweites iPad hast oder so, kannst du aufstellen und kannst permanent das Video laufen lassen. Oder eben, und das habe ich dann gemerkt, dass es die App auch für den Apple TV gibt seit neuestem und dann kannst du das da einschalten und dann hast du im Wohnzimmer einfach so riesengroß dein schlafendes Baby an der Wand. Dann räumst du da rum und so aus dem Augenwinkel. Das ist natürlich, sagen wir mal, jetzt nicht mehr unbedingt das stromsparendste Videobabyphone dann mit so einem, Monsterfernseher da an der Wand.
Ja, mein Gott. Aber
hey, das Fernseher. Kann man ja mal machen.
Ja. okay.
Spielerei.
Ja, also Apple TV, nein, eigentlich geht es ja um Satu oder sonst irgendwie Fernsehen gucken. Aber Satu kann nur hier deutsches Fernsehen. Also du kannst da nicht CBS mitgucken und so ein Kram.
Ich habe jetzt den Gesamtkatalog nicht komplett durchgeforscht, aber es gibt zum Beispiel so Pakete für türkisches Fernsehen und russisches Fernsehen und was weiß ich, usbekistanisches, das ist jetzt alles aus dem Kopf, ich habe keine Ahnung, aber es gibt so verschiedene Auslandspakete zu kaufen. Ob da jetzt US-amerikanisches Fernsehen drin ist, das würde ich jetzt mal spontan für unwahrscheinlich halten.
Ja, weiß nicht, du guckst doch diesen John Miller, Steve Oliver, nee, wie heißen sie? Irgendwie so.
Ja, ja, genau, die alle, nee, die gucke ich alle auf YouTube.
Ach so, ja gut.
HBO kriegst du da sicher nicht, das kann ich dir schon mal versprechen. Aber
ja gut, aber das ist ja ein Bezahlfernsehen, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja, in Deutschland kriegst du auch kein Sky dafür.
Richtig, aber ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich da eine nennenswerte Menge US-amerikanisches Fernsehen empfangen kann. Wenn das gehen würde, umso besser, aber dann sicherlich in einem der Zusatzkostenpakete. Aber so auf den ersten Blick begegnet ist mir das nicht.
Okay. Hast du gesehen, dass David Letterman jetzt zurückgekehrt ist?
Ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich glaube, wir haben da letzte Woche auch drüber gesprochen, aber ich habe noch nichts davon gesehen.
Ich nehme mich auch noch nicht. Gut, müssen wir gucken.
Das müssen wir definitiv.
Finde ich sehr spannend. Von ihm sein erster Gast Barack Obama. Das muss eine sehr lustige Sendung sein.
Er hat ja generell, glaube ich, gesagt, er will nicht mehr mit Leuten reden, die ihn nicht interessieren. Er lädt nur noch Leute ein, die er spannend findet.
Ja, das machen wir hier auch so. Deswegen senden wir auch die ganze Zeit allein. Das ist vor allem voll gemeint. Der Claudia und dem Christoph ging. Die einfach gar keine Zeit haben, die Armen. Na gut. Bevor ich mich jetzt hier noch im Kopf und Kragen rede, bitte ich dich, deine vorbereitete Abmoderation.
Meine vorbereitete Abmoderation? Warte, die muss ich hier gerade. Also. Sehr geehrte Zuhörer, diese Sendung endet jetzt ohne dieses vorbereitete Skript. Das war die 521. Ausgabe des Sneakpods. Wir hatten einen fantastischen Film zu besprechen.
Der war so gut.
Den wir
Schaut
euch nochmal ans Herz legen möchten, Baby Driver. Ansonsten hatten wir nicht viel spektakulären Filmcontent, sondern so diverse andere Themen. Mein Facebook-Account, das Fernsehen, wie man es empfangen kann und natürlich ein kleiner technischer Ausblick sozusagen hinter unserer Aufnahmekulissen und was Stefan da Neues erforscht hat mit Ultraschall 3.1. Kommentare wie immer auf sneakpod.de oder in den sozialen Medien, wo ich ja jetzt aufgeräumt habe. Da kann ich mich jetzt wieder voll auf eure Kommentare konzentrieren. Und nächste Woche gerne wieder einschalten und wieder zuhören, denn was es da gibt, werdet ihr dann erfahren. Wir wissen es selber noch nicht. Aber vermutlich wird es irgendwas mit bewegten Bildern sein. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.